geht es oft um neue Tools, Automatisierung oder auch um die Frage, welche Berufe künftig verschwinden könnten. Wir möchten heute einen Schritt weitergehen. Denn aus unserer Sicht geht es gar nicht in erster Linie um Technologie, es geht um Unternehmensführung. Wie verändert KI Organisationen? Welche Rolle spielen Führungskräfte künftig? Warum investieren Unternehmen in KI, ohne Personal abzubauen? Und warum sprechen wir bei Webnetz inzwischen lieber von Human in the Lead als nur von Human in the Loop? Darüber spreche ich heute mit unserem Gründer und Geschäftsführer Sebastian Loog. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Bevor wir inhaltlich loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing, Futter für die Ohren habt, abonniert einfach diesen Kanal und wir versorgen euch wöchentlich mit neuem Input. Und damit soll's losgehen. Sebastian, wir beschäftigen uns bei Webnetz mittlerweile seit mehreren Jahren intensiv mit KI. Wenn man sich heute den Markt so anschaut, bekommt man ganz schnell das Gefühl, dass viele Unternehmen KI immer noch auf ChatGPT reduzieren. Warum war das für uns von Anfang an klar, dass man das größer denken muss?
Kommen ja gleich die guten Fragen, kommen ja gleich am Anfang hier.
Na sicher.
Ja, prinzipiell ist es so, dass KI nicht einfach nur ein Toolprojekt ist, sondern tatsächlich Teil der Strategie sein muss. Bei uns ist sie auch wirklich Teil der Unternehmensstrategie. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Technologie allein jetzt keinen Wettbewerbsvorteil schafft. Wenn man keinen guten Prozess hat, bringt einem auch die beste Technologie nichts. Das Phänomen ist vielleicht auch bekannt unter Shit in, Shit out. Und am Ende ist es immer so, wenn man die Technologie nicht bedienen kann und sie nicht versteht, dann bringt sie einem ehrlich gesagt auch nichts. Und die beste Technologie ohne den richtigen Input und ohne qualifizierte Bedienung bringt einen auch überhaupt nicht weiter. Deswegen glauben wir daran, dass Wettbewerb vor allem durch den Menschen entsteht, durch Prozesse, Kultur, aber eben auch durch das richtige Know-how. Und genau deswegen haben wir uns bei der Einführung zuerst Gedanken gemacht, wie wir das Ganze organisatorisch aufsetzen wollen, statt einfach irgendwie wild auf irgendein LLM zu setzen, das wir dann irgendwie allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das heißt, wir sind das Thema sehr strukturiert angegangen und haben auch dann ganz gezielt vor 3 Jahren Leute direkt eingestellt, die sich ausschließlich mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Und die haben sich erstmal primär um unsere internen Prozesse gekümmert. Und erst kürzlich haben wir uns dann dem Markt und auch unseren Kunden mit der Dienstleistung geöffnet. Aber der ursprüngliche Ansatz war erstmal komplett eigennützig. Wir wollten unser eigenes Unternehmen optimieren, wollten Prozesse verbessern. Und die Dinge, die man sinnvoll automatisieren kann, wollten wir auch sinnvoll automatisieren. Und das war die Grundidee, warum wir vor 3 Jahren mit KI letztendlich gestartet sind. So, jetzt habe ich ziemlich komplex geantwortet. Was war das nochmal mit den GPTs?
Ja, dass in vielen Unternehmen einfach KI auf ChatGPT reduziert wird, was aber eigentlich viel, viel mehr ist.
Damit hat es ja auch für viele angefangen. GPTs sind jetzt deswegen auch nicht komplett vom Tisch, sondern sie sind ja immer noch extrem nützlich für bestimmte Aufgaben und haben ihre Daseinsberechtigung. Also spätestens, wenn man aber an komplexere Aufgaben stößt und die automatisieren will, dann, also zum Beispiel, wenn man über Schnittstellenüberbrückung spricht, in der Toollandschaft, wo man unterschiedliche Tools einbinden will, dann reicht ein GPT oft einfach nicht mehr aus und dann muss man das Ganze in einen richtigen Workflow überführen. Und vielleicht nochmal zum Unterschied, was ein GPT wirklich ist. Also ein GPT ist im Grunde ein spezialisierter und immer wieder abrufbarer Prompt mit speziellem Wissen und Know-how für einen ganz bestimmten Bereich und damit bestens für wiederkehrende Aufgaben geeignet. Sobald man diese Komplexitätszone verlässt, und vor allen Dingen, wenn man auch unterschiedliche Aufgaben mit unterschiedlichen Fähigkeiten notwendig sind, dann reicht so ein einzelnes GPT häufig einfach gar nicht mehr aus.
Okay, hast du mal ein konkretes Beispiel für so einen komplexen Workflow, wo unterschiedliche Dinge ineinander greifen, wo halt ein GPT die Aufgabe gar nicht erledigen könnte?
Boah, da gibt es tatsächlich einige. Ich muss kurz mal nachdenken. Als Beispiel könnten wir da vielleicht einen Workflow nehmen, den wir zur Erstellung von Blogbeiträgen aus Audiospuren von Webinaren nutzen. Das kann ich ja gerne mal Schritt für Schritt durchgehen, damit es klar wird, was dahinter steckt. Step 1 ist, dass man eine Tonspur in unserem firmeneigenen Chatsystem hochlädt, also ist direkt im Chatsystem verfügbar. Dann wird die Datei geteilt oder aufgeteilt in mehrere Teile und mit einem kleinen lokalen Modell transkribiert. Und das Transkript wird dann von einem anderen Agenten genommen und wird dann zu einem Blogbeitrag verarbeitet. Das ist der eine Agent und dann gibt es zum Beispiel einen anderen Agent, der läuft parallel und der erstellt dann auf Basis derselben Tonspur Inhalte für Beiträge auf Social Media zum Beispiel. So, und wenn der Prozess durchgelaufen ist, dann wird eine zentrale Datei erstellt und der Nutzer erhält eine Nachricht, dass das Ergebnis zur Einsicht bereitsteht und das Endergebnis muss dann natürlich nochmal von einem Menschen reviewed werden und kann dann auf Wunsch dann natürlich noch weiter veredelt werden. Also ich habe, der Prozess in der Realität ist noch ein bisschen kompliziert. Ich habe ihn jetzt mit Absicht vereinfacht, aber ich denke, es ist klar geworden, was ich damit sagen wollte. Und dabei ist es eben nicht so, dass wir für alle Prozessschritte die größten Modelle verwenden. Das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Teilweise nutzen wir zum Beispiel ChatGPT Mini, weil es deutlich günstiger ist für einige Prozessschritte. Und da lohnt es sich auch wirklich immer genauer hinzuschauen, was man in diesem Workflow wirklich abbilden will und ob wirklich jeder Schritt immer mit dem größten Modell bearbeitet werden muss. Und vor allen Dingen auch, ob jeder Anbieter für jede Aufgabe auch wirklich das beste Modell überhaupt hat. Und ein klassischer Fehler ist, dass große Modelle einfach für alle Teilbereiche durch die Bank eingesetzt werden und eigentlich ist das Ganze dann total überdimensioniert und kostet dann auch überdimensional viel Geld. Und das kann natürlich dann im Geldbeutel dann auch ganz gut wehtun.
Wir haben es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Die unterschiedlichen Modelle, die unterschiedlichen Versionen, die es so gibt, die unterschiedlichen Anbieter. Gefühlt kommt jede Woche irgendwas Neues auf den Markt. Irgendein neues Tool, irgendein neues Modell, dem man hinterherjagt. So fühlt es sich zumindest an. War deswegen die Infrastruktur an sich, also das Drumherum, in dem wir das Ganze machen, wichtiger als die einzelne Anwendung?
Wir haben den Prozess von Anfang an gedacht. Also es ist ja häufig so, dass in einer Unternehmung einfach die unterschiedlichen LLMs einfach wild genutzt werden und dass die Mitarbeiter irgendwelche Informationen dort hochladen, die vielleicht nicht hochgeladen werden sollten und keiner wirklich Kontrolle hat, wer eigentlich welches Tool nutzt. Und das haben wir Das war natürlich am Anfang auch bei uns eine Herausforderung. Das haben wir entsprechend gelöst, indem wir uns Gedanken gemacht haben, wie könnte eine Infrastruktur aussehen, um dieses Problem zu umgehen. Und was wir dort gebaut haben für uns, ist auch in der Strategie festgesetzt, ist eine Infrastruktur, die es uns ermöglicht, eine bestimmte Benutzerverwaltung aufzusetzen und damit unterschiedlichen Mitarbeitern, die auch unterschiedliche Anforderungen an ihre Arbeit haben, also die KI unterschiedlich in ihrem Arbeitsalltag nutzen, dort unterschiedliche Modelle bereitzustellen. Das heißt, die Modelle sind zentral in dem System verankert und wir können dann sagen, Mitarbeiter A, B nutzen Modell XY, aber auch nur diese Modelle und andere Mitarbeiter, die andere Anforderungen haben, nutzen wiederum ganz andere Modelle bis hin, kann dann ein Claude sein oder ein ChatGPT, aber eben auch teilweise lokale Modelle, die wir extra in unseren Workflows benutzen, um diese unterschiedlichen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, die diese auch benötigen. Das heißt, einige Mitarbeiter haben dann auch auf Workflows Zugriff und andere eben auf andere Workflows. Die haben einen komplett individuellen Workspace, in dem sie auch entsprechend ihre Daten auch zwischenspeichern können, um die KI in einem gesicherten Umfeld nutzen zu können, so um eben noch bessere Ergebnisse erzielen zu können. Die Workflows müssen ja auch an unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlichsten Datenquellen verbunden werden und so weiter. Und das ist bei jedem Mitarbeiter tatsächlich individuell und orchestriert. Das heißt, wir wissen, welcher Mitarbeiter nutzt welche Modelle können entsprechend auf die individuellen Anforderungen der Mitarbeiter eingehen. Das ist erstmal die Grundstruktur und das ist erstmal die Grundvoraussetzung, um überhaupt KI strukturiert nutzen zu können. Wir haben da eine eigene Plattform, die ist jetzt auch nicht abhängig von irgendeinem Dienstleister oder so. Also wir haben überhaupt gar keine Abhängigkeit. Und wir können, wenn ein neues Modell rauskommt, dieses Modell dort einfach reinhängen und bestimmten Benutzergruppen dann auch zur Verfügung stellen und dort entsprechende Guardrails auch definieren. Also entscheiden, was gemacht werden darf und was nicht. Und die eigentliche Investition liegt darin nicht in einem einzelnen KI-Tool, sondern liegt eigentlich vielmehr in dem Zweck. Also selbst wenn ein Tool für einige Tätigkeiten vielleicht sehr teuer ist, kann es trotzdem dann benutzt werden von einigen Mitarbeitern, die damit halt auch einen sehr viel größeren Nutzen stiften und einen sehr viel größeren Output generieren. Das heißt, ich würde auch gar nicht sagen, nur teure Modelle sind die besten oder die schlechtesten. Das Modell muss halt immer zum Arbeitszweck passen.
Also diese Struktur, dieses User Interface, nenne ich es mal, von dem du gerade gesprochen hast, ist ja eigentlich nur der erste Schritt. Ich nutze es ja selber. Man hat halt die ganzen Modelle zur Verfügung und kann da halt in seinem Umfang, den man halt braucht, mitarbeiten. Mittlerweile entwickeln wir aber auch komplett eigene Lösungen. Also gar nicht jetzt nur Modelle, die man nutzen kann und jeder nutzt sie dann so, wie er sie nutzen möchte, sondern wirklich eigene Lösungen für dann spezielle Anwendungsfälle. Warum ist das uns wichtig?
Richtig, also ich hatte jetzt bis jetzt die Dimension des einzelnen Mitarbeiters in seinem eigenen Workspace. Das ist die eine Dimension. Es gibt natürlich noch eine ganz andere bereichsübergreifende Dimension, wo man auch super viel Einsparungspotenzial hat. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Dokumentation. So, Dokumentation, wir sind ein sehr kommunikativer Haufen, könnte man sagen, ja. Wir haben sehr viele Meetings in Bezug auf Kundenmeetings zum Beispiel, aber auch interne Meetings, wo Sachen diskutiert werden, und wir haben ein Tool gebaut, was lokal auf unseren eigenen Servern läuft mit lokalen Modellen. Das heißt, da sind keine großen Modelle hinterlegt, was uns eben auch ermöglicht, über Dinge zu sprechen, die vielleicht nicht in einem LLM landen sollten. Und trotzdem sind wir in der Lage, die unterschiedlichsten Gesprächsformen relativ einfach zu dokumentieren. Also es gibt eine Zusammenfassung, es gibt auch unterschiedlichste Zusammenfassungen mit unterschiedlichsten Templates. Das Schöne ist, wir müssen uns nicht Gedanken machen, ob das ganze DSGVO-konform ist. Es bleibt auf unseren Servern. Nach dem Gespräch kann derjenige, der das Tool angeschmissen hat, auch nochmal drüber gehen und sagen, was er wirklich davon dokumentieren will, ob er vielleicht noch Sachen anpassen will. Und das ist natürlich auch ein super krasses Einsparpotenzial über die Gesamtunternehmung hinweg. Und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Dimension als die KI-Optimierung des einzelnen Mitarbeiters für bestimmte Aufgaben, die dann automatisiert werden.
Wir hatten ja zwei Dimensionen. Erste Dimension quasi die Person mit ihrem eigenen Workspace, die ihre eigene Produktivität oder ihren eigenen Output erhöhen kann. Zweite Dimension, wir haben komplexe Tools, die uns Aufgaben abnehmen, die dann am Ende des Tages auch jeder nutzen kann. Dritte Dimension.
Na, jetzt wird's spannend.
Diese Tools müssen ja auch gebaut werden. Und ich bin ja schon ein bisschen länger in diesem ganzen Business unterwegs, du ja auch. So, und wenn man mal ein paar Jahre zurückdenkt, hat man halt sich so ein Konzept ausgedacht für so ein Tool, dann hat das irgendjemand gebaut, unabhängig davon, dass es da noch keine KI gab, aber trotzdem, das wurde dann gebaut, das ist irgendwo in einer Entwicklungsabteilung gelandet, dann gab es halt zig Feedback-Schleifen, irgendwann war so ein Ding fertig, es war aber langwierig. So, und es war am Anfang sehr theoretisch und dann wurde es übergeben an die Entwicklungsabteilung, die hat es gebaut. Dieser Prozess, wie so etwas entsteht, hat sich durch KI ja auch verändert.
Ja, absolut. Also man muss auch immer so ein bisschen zwischen den Kompetenzen unterscheiden. Also es gibt den Mitarbeiter, der fachlich extrem gut ist, der eine Expertise mitbringt und der nutzt dann die KI, um noch eine bessere Leistung zu erbringen. Und dann gibt es weitere Dimensionen. Das sind die Leute, die die KI-Workflows und Agenten bauen. Das sind nicht unbedingt dieselben Leute und die haben komplett unterschiedliche Skillsets. Häufig ist es so, dass jemand, der einfach irgendwie mit der KI gut prompten kann, das war ja in aller Munde, du musst richtig prompten können, um relevant zu sein. Wenn du gut prompten kannst, heißt das noch lange nicht, dass du auch in der Lage bist, richtig gute, komplizierte Workflows zu bauen. Da brauchst du ein ganz anderes Skillset, da hilft es auch, wenn du zum Beispiel programmieren kannst. Und da bin ich schon sehr happy, dass wir entsprechende Leute oder frühzeitig erkannt haben, dass wir Leute brauchen mit diesem Skillset, um eben solche Prozesse und solche Tools zu entwickeln. Und das wird häufig alles in einen Topf geschmissen, ist es aber nicht.
Okay, und unterm Strich wird natürlich auch, also weil auch diese Leute mit ihren natürlich anderen Skills arbeiten ja auch mit KI. Also wird halt die Innovationsgeschwindigkeit, so die Geschwindigkeit, mit der man halt neue Lösungen entwickeln kann, wird ja auch deutlich schneller.
Ja, also ich glaube tatsächlich, die also Tool-Anbieter, die so kleinere Problemchen gelöst haben, sage ich mal, in jeglicher Branche, die müssen sich, glaube ich, ganz schön warm anziehen, weil man schon mit dem richtigen Skillset relativ gut und schnell eigene Tools bauen kann. Definitiv. Die eigentliche Komplexität und die eigentliche Herausforderung ist eigentlich eher zu erkennen, welche Workflows man überhaupt automatisieren kann. Das stellen wir immer wieder fest im Dialog, dass unsere Kunden auch sagen, naja, wir haben da eigentlich gar nicht so viel zu automatisieren. Und dann nimmt man einen sehr komplizierten Workflow und sagt, Mensch, und was ist damit? Und dann kommt das Feedback, oh, bin ich gar nicht über auf die Idee gekommen, dass man den auch automatisieren kann. Also man ist selbst sozusagen betriebsblind und es hilft durchaus auch, wenn man überhaupt erstmal klar macht, welche Möglichkeiten es gibt, um Automatisierung voranzubringen. Und wenn man da offen ins Gespräch geht, ist man teilweise ja, selbst überrascht, was man alles machen kann mit der KI.
Sehr gut. Wenn wir mal einmal die Perspektive komplett wechseln und so 2 Jahre, würde ich mal sagen, so 1,5, 2 Jahre zurückgehen, war es ja so, dass also das KI-Thema hat massiv Fahrt aufgenommen und war sehr eng damit verknüpft, dass wir die Menschen dann ja gar nicht mehr brauchen. Also KI oder massiver Einsatz von KI führt automatisch zu Stellenabbau. Das war so das Mantra, was irgendwie durch die Gegend getragen wurde. Es gibt ja auch das ein oder andere prominente Beispiel, was halt, mir fällt das Unternehmen gerade nicht mehr ein, aber massiv KI eingesetzt hat in der Kundenbetreuung oder im Callcenter, hat dann halt sich überlegt, dann können die ganzen Leute ja nach Hause schicken. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Kunden immer unzufriedener wurden, weil die KI das einfach nicht richtig konnte. Also sie konnte den Menschen gar nicht ersetzen und haben sie die Leute alle wieder zurückgeholt. Wie ist unsere Haltung dazu?
Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell sind wir nicht angetreten, KI zu nutzen, um Stellen abzubauen. Und also wenn man sich jetzt die letzten Jahre, was hast du gesagt, die letzten 1,5 Jahre?
Ja, so 1,5, 2 Jahre würde ich mal sagen.
Ist es eher so, dass wir in dem KI-Bereich Leute eingestellt haben. Also wir haben das Team aufgebaut, um unsere ganzen Prozesse zu automatisieren, zu optimieren, um unseren Output zu verbessern. Aber das hat jetzt in der Summe in keinem einzigen Fall dazu geführt, dass wir irgendeine Person entlassen haben. Klar ist es so, dass KI dazu führt, dass bestimmte Sachen schneller gehen. Ich hatte anfänglich ja auch schon gesagt, dass der Spezialist noch besser wird durch die KI mit dem richtigen Output. Also man hat eine höhere Qualitätstraktion, sage ich jetzt einfach mal. Trotzdem ist es so, dass wir für uns jetzt gemerkt haben, die Zeiten, die dadurch frei werden, auch durch die Dokumentation und so weiter, dass wir die verwenden, um unsere Dienstleistung einfach noch besser zu machen. Nehmen wir das Beispiel, wenn alle früher blind waren, kann jeder plötzlich mit einem Auge sehen. Und das ist natürlich auch übertragbar auf jeden Sektor, ja. Also durch den ganzen Zugang zu wesentlich mehr Informationen, zu einem relativ intelligenten Menschen, den man in seiner Tasche oder auf seinem Rechner hat, den man zu allem befragen kann. Das hat schon das Gesamtniveau, das Gesamtwissensniveau schon sehr stark angehoben. Und wir als Agentur müssen die freigegebenen Zeiten, müssen sie dazu nutzen, besser zu werden, die Dienstleistung noch besser zu machen. Wenn alle mit einem Auge sehen, müssen wir als Agentur mit 2 Augen sehen. Und deswegen müssen wir die frei gewordenen Zeiten dafür nutzen, einfach eine bessere Dienstleistung zu erbringen. Ansonsten fehlt auch irgendwann dann die Daseinsberechtigung, muss man ganz ehrlich sagen.
Und es gibt ja auch noch die Perspektive derjenigen, die uns beauftragen, die ja auch durch das ganze KI-Game wissen, dass operative Aufgaben schneller gehen, vielleicht automatisiert abgewickelt werden können, aber der Aspekt der Beratung wird ja auch ein immer geforderterer. Ja, also unsere Kunden erwarten immer mehr Beratung und die kann kein KI-Tool dieser Welt noch nicht zumindest.
Genau, das ist ja eben das, was ich auch eben meinte. Also du kannst den Spezialisten, der plötzlich die Möglichkeit hat, über automatisierte Workflows in sehr viel schnellerer Zeit bestimmte Daten zusammenzubringen, den kannst du nicht ersetzen. Also du kannst die Daten vielleicht zusammenbringen, aber du musst die Daten trotzdem noch interpretieren, verstehen, was da überhaupt passiert. Und das kannst du nur weiterhin mit Spezialwissen machen. So, das heißt, wenn du früher irgendwie ein Loch gegraben hast, um ein Haus zu bauen, dann sind irgendwie ein paar hundert Leute gekommen in der Schaufel, haben ein Loch gebuddelt und dann kam der Bagger. Aber nur weil du früher eine Schaufel gehalten hast, kannst du noch lange nicht Bagger fahren. Ja? Und KI ist so ein bisschen der Führerschein oder der Bagger im übertragenen Sinne. Und daran glaube ich schon fest, dass man mit diesem Tool KI mit einem Wissen, wie es geht, ja, sehr viel schneller, sehr viel bessere Ergebnisse erzielen kann. Ja, kann man das so leicht nachmachen? Ohne Spezialwissen? Nein.
Damit sind wir beim nächsten Buzzword gelandet. Ja, bei fast jedem zweiten LinkedIn-Post, den man sich durchguckt, jedem Vortrag, den man sich anhört, ist immer von Human in the Loop die Rede. Wir haben das für uns ein bisschen anders definiert beziehungsweise weiter gedacht, weil Human in the Loop impliziert etwas Bestimmtes. Wir reden viel lieber von Human in the Lead. Warum?
Wenn man die KI alleine loslaufen lässt, dann macht die schon manchmal ganz schön verrückte Sachen. Und man sollte schon, wenn man die KI nutzt, erstens wissen, wie man sie nutzt. Und zweitens sollte man auch mal Guardrails nutzen. Das heißt, man sollte ganz genau sagen, was die KI machen sollte und was sie nicht machen sollte. Und dann, wenn man das gemacht hat und definiert hat, dann muss man trotzdem das Endergebnis immer noch mal von einem Profi interpretieren lassen, von einem Spezialisten. Und man sollte auf gar keinen Fall darauf vertrauen, dass die KI immer die Wahrheit erzählt. Also wir haben ja zum Beispiel, wenn wir Events durchführen, und ein witziges Beispiel, da hatten wir einen Speaker, einen externen Speaker, und da hatten wir die KI oder die Mitarbeiterin, die für die Interviews zuständig war, hat die KI nach dem Speaker befragt über die KI, und da kam mit voller Überzeugung ein kompletter Lebenslauf raus. Das klang alles richtig gut, von Ausbildung über wo er tätig war und so weiter und so weiter. Und am Ende hat davon einfach mal 0% gestimmt. Alles, was da stand, war erstunken und erlogen. Also selbst so eine
Überzeugung.
Mit Überzeugung. Es klang auch wirklich logisch, ja. Also es war gut aufbereitet. Das war wirklich alles logisch und gut und also mit Quellenangabe sogar. Das ist ja das Absurde. Und du bist auf die Quelle gegangen und die Informationen standen da gar nicht. Also es passieren schon spannende Sachen und man sollte sich nicht wirklich auf das Endergebnis wirklich verlassen. Also deswegen ist der Human in the Lead, wie wir so schön sagen. Die Kontrolle ist sehr, sehr wichtig. Die Interpretation ist sehr, sehr wichtig. Und die einzelnen Aufgaben in kleine Unteraufgaben zu zerteilen, um nicht einer KI zu viel Möglichkeit zu geben, rumzuspinnen und immer wieder diese Guardrails einführen, ist extrem wichtig.
Okay, wenn man das mal auf den Kern runterbricht, bedeutet das ja KI hin oder her, Workflow hin oder her, der Mensch muss im Fahrersitz bleiben. Also alle unsere Mitarbeiter bleiben am Steuer, die dürfen das Steuer nicht abgeben. Trotzdem verändert sich ja alles krass. Also die Art zu arbeiten, die Art mit Informationen umzugehen und so weiter. Was bedeutet das für uns als Führungskräfte, für die Führungsebene?
Ja, also in der Sekunde, wo du natürlich KI in der Unternehmung hast, musst du schon mal den Mitarbeiter grundsätzlich vertrauen. Das heißt, man sollte schon auch in der Richtlinie festlegen, was darf man mit der KI machen, und man sollte aufklären, was man vielleicht hochlädt und was man nicht hochlädt. Das ist schon mal ganz wichtig, so als interne Guardrail, würde ich mal sagen. Dann ist es eben als Führungskraft auch wichtig, die Leute auch machen zu lassen. Also ganz viele Verbesserungen in unseren Prozessen sind auch von den einzelnen Mitarbeitern angetreten worden, die gesagt haben, Mensch, hier darf ich damit nicht mal irgendwie das ausprobieren. Und wenn man da irgendwie die Züge zu kurz hat und immer alles verbietet, dann entsteht relativ wenig Innovation. So, das heißt, gerade wenn man bestehende Prozesse hat, ist es wichtig, dass man den Mitarbeitern vertraut und ihnen den Freiraum gibt, Sachen auszuprobieren, selbst zu verbessern, selbst die KI zu verstehen. Und man sollte trotzdem aber nicht vergessen, als Führungskraft Orientierung zu geben und das Ganze auch zu orchestrieren. Das heißt, wir haben zum Beispiel Arbeitskreise, in denen Möglichkeiten diskutiert werden, in denen die Mitarbeiter enabled werden und ermutigt werden, KI zu nutzen und Dinge auszuprobieren. Das Wissen muss geteilt werden. Das heißt, wir haben nicht nur die eine Abteilung, die sich explizit mit KI auseinandersetzt. Wir haben auch eine, zum Beispiel, wir haben eine interne Sprechstunde, wo dieses KI-Team befragt werden kann zu unterschiedlichen Themen, wo Ideen vorgestellt werden können, die vielleicht über die eigenen, also die vielleicht in einem Workflow, in einem komplizierten Workflow münden, die einzelne Person nicht so einfach umsetzen kann. Aber dann haben wir auch noch einen Arbeitskreis, wo so kleinere Optimierungen diskutiert werden, vorgestellt werden. Ich habe schon mal den und den Workflow vielleicht für mich gebaut. Vielleicht gibt es auch noch andere in anderen Abteilungen, die vielleicht den Prozess abändern können und trotzdem auch nutzen können. Das musst du natürlich als Führungskraft alles zulassen. Ja, also du musst diese Zeiten freiräumen, du musst es gut finden, dass die Leute sich zusammensetzen und austauschen. Und dafür muss Zeit da sein. Das war, ich hatte ja auch, du hattest ja vorhin gefragt, irgendwie, was wir mit der freien Zeit machen. Zum Beispiel das. Ja. So, also wir, das ist ja ein Verbesserungsprozess. Wir werden an allen Ecken und Enden müssen wir die Leute ermutigen, diesen Weg der Weiterentwicklung zu beschreiten und die Wissen und das Wissen eben auch zu teilen. Und nur dann ist auch wirklich eine Veränderung möglich. Und das, also KI muss halt von der Organisation gelebt werden. Es bringt nichts, dass irgendwie eine Führungskraft sagt, hier hast du einen Prozess, nutze ihn jetzt einfach so. Man muss KI auch so ein bisschen erleben, sage ich immer. Das heißt, der Aha-Effekt, der muss kommen, genauso wie wenn du ein gutes Produkt hast und du hast es noch nie probiert, ja, und du probierst es auf einmal und denkst, boah, schmeckt das lecker. Das ist mit KI ähnlich. Also du musst erstmal, selbst wenn es Prozesse gibt, die automatisiert sind, musst du erstmal die Leute, die diesen Prozess selbst durchführen lassen, und dann merken sie selbst, boah, das ist ja wirklich cool, das hilft mir bei meiner Arbeit, und dann fangen sie an, das Ganze zu nutzen. Es ist nicht so, dass du den Prozess, weil der logisch ist, hinknallst und dann dich darauf verlassen kannst, dass die Leute das nutzen. So ist es nicht. Die Leute müssen KI schmecken. Das ist vielleicht ein ganz schönes Bild. Und damit ist die Technologie an sich auch gar nicht die größte Herausforderung, sondern die Unternehmenskultur. Und das ist wirklich ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl schon auch ein Change-Prozess, den man mit unterschiedlichen Formaten, mit unterschiedlichen, ja, auch Weiterbildung der Führungskraft unterstützen muss.
Ja, ich merke bei uns im Team einen Aspekt, der auf jeden Fall auch in dem Ganzen wichtig ist. Du hast es gerade so angeschnitten, man muss die KI schmecken, hast du gesagt, man muss sie ausprobieren. Und bei jedem, was man ausprobiert, was neu ist, kann auch am Ende des Tages nichts rauskommen. Auch das muss man bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, einfach zulassen.
Absolut,
ja. Weil ansonsten, also wenn man sich vorher mal überlegt, ich darf jetzt nur das ausprobieren, was auch wirklich einen Output liefert. Manchmal ist die Idee cool und stellt sich hinterher als, ja gut, hat doch nichts gebracht, heraus. Aber das ist okay. So, das muss man halt auch aushalten, das muss man im gewissen Rahmen zulassen. Wenn jetzt jeder den ganzen Tag Dinge ausprobiert, die hinterher zu nichts führen, das ist jetzt auch nicht sinnvoll. Aber ich glaube, es gehört einfach zur Natur dieser Veränderung, dieser Technologie dazu, dass man halt einfach probiert. Und manche Sachen, um bei dem Bild zu bleiben, schmecken am Ende des Tages einfach dann nicht. Okay, dann kocht man halt was Neues. So, und das schmeckt dann vielleicht lecker.
Genau, also Iteration an sich oder Weiterentwicklung hat ja immer letztendlich mit Ausprobieren zu tun. Also es sollte schon irgendwie auch ein bisschen einen gewissen Rahmen haben, und es sollte Sinn machen und man sollte Hypothesen aufstellen. Das ist genauso wie beim A/B-Split-Test, ja. Da stellst du ja auch nicht einfach irgendwas auf der Seite um und hoffst, dass es irgendwie besser performt. Man sollte sich schon Gedanken machen, was Sinn macht. Und dann sinkt ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass es komplett in der Grütze landet. Aber wenn man sich sinnvoll Gedanken macht, wie kann ich jetzt die KI für mich einsetzen und was austestet, und das, selbst wenn ein Workflow dann halt mal nicht funktioniert, hat man auf jeden Fall trotzdem gelernt, wie man damit umgehen kann, und man hat sich weiterentwickelt. Also jeder es ist ja allgemein im Lernen so, jedes Mal, wenn du, also, das klingt ein bisschen negativ, wenn ich sage, lernen durch Schmerz, aber, aber prinzipiell ist es ja so, also keiner hat laufen gelernt, ohne ein paar Mal hingefallen zu sein. Das ist genauso hier. Also man kann einfach nicht sich weiterentwickeln, ohne auch mal Fehler gemacht zu haben. Und ich denke, die Fehlerkultur spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Man sollte nur nicht denselben Fehler irgendwie 10-mal hintereinander machen. Das ist immer ein bisschen blöd, aber das geht ja generell im Leben auch so, ja.
Okay, am Ende so einer Folge, eine Sache muss man immer rausholen, das ist die Glaskugel. Wenn wir 3 Jahre nach vorne gucken, wie sieht eine erfolgreiche Agentur oder generell ein erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen aus?
Hast du eine Glaskugel da?
Ja, ja, liegt hier auf dem Tisch.
Muss ich mal reingucken hier. 3 Jahre? 5 Jahre? 10 Jahre?
3.
3. 3. Also ich denke, was man sagen kann, ist, KI wird definitiv nicht weggehen. Also KI wird selbstverständlich. Ich denke, der Unterschied liegt tatsächlich darin, wie gut und schnell der Mittelstand in Deutschland in der Lage ist, sich zu adaptieren. Das heißt, ich denke schon, wer in 3 Jahren keine KI in irgendeiner Art und Weise einsetzt, um besser, schneller, wie auch immer zu werden, wird sehr, sehr starke Probleme bekommen. Also ich denke, das ist schon so ein bisschen so eine Revolution wie das Internet, ja. Das geht auch nicht mehr weg. Damals gab es ja auch irgendwie Stimmen, die gesagt haben, ja, das ist dieses Internet, das wird sich nicht so durchsetzen. Ich glaube, es hat sich durchgesetzt. Und genauso ist es mit KI. Und wir müssen gucken, wie wir die KI als Tool einsetzen können. Ich denke, wir haben heute an den unterschiedlichsten Stellen beleuchtet, dass es unterschiedliche Komplexitätsgrade geben wird. Ich meine, guck dir mal die Tools an, ja. Es gibt ja kein Tool am Markt mehr, das nicht in irgendeiner Form auf die Vorteile von KI zurückgreift, was ja auch in Ordnung ist. Aber überall ist ja KI. Und ich denke, das wird sich durch sämtliche Geschäftsprozesse durchziehen. Und ich denke, dass man, ja, dass viele Sachen, die man automatisieren kann, dass die definitiv nicht mehr händisch durchgeführt werden. Beziehungsweise, dass die Unternehmen, die weiterhin händisch arbeiten, es sehr, sehr schwer haben werden, am Markt zu bestehen. Die müssen schon ein herausragendes, nicht zu kopierendes Produkt haben, dass die Leute das dann trotzdem noch nehmen. Human in the Lead wird weiterhin entscheidender Erfolgsfaktor. Ich denke, es ist weiterhin, auch wenn die Modelle immer besser werden und schlauer werden und schneller werden, ist es grob fahrlässig, sich nicht mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz große Gefahr, dass man, je besser die Ergebnisse werden, aufhört irgendwann das Ganze zu hinterfragen. Ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung für alle, die jetzt mit dieser Technologie aufwachsen. Ich meine, für uns, wir sind ja schon ein paar Jährchen länger hier, aber ich denke so die ganzen 10-Jährigen heutzutage, wenn die dann mal in den nächsten 5 bis 10 Jahren, du hast nach 3 Jahren gefragt, jetzt greife ich ein bisschen weiter vor, aber für die wird ja KI im Alltag auch allgegenwärtig sein. Ja, das heißt, ich denke, da wächst eine ganze Generation an, die KI nicht mehr lernt zu hinterfragen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, wo wir gegenhalten müssen irgendwie, wo wir auch einen Lehrauftrag haben. Und ich bin nochmal gespannt, inwieweit die EU es schafft, KI so zu beschränken, dass man sie gar nicht mehr nutzen kann. Die lassen sich bestimmt noch was ein. Ja, aber so ein Gedanke im Hinterkopf bei mir ist schon irgendwie, dass ich mal denke, na, wann verbieten die vielleicht auch gewisse Sachen? Das denke ich, könnte tatsächlich auch eintreten, dass bestimmte Funktionen, ich meine, wir hatten jetzt ja gerade ein Modell von Claude, was nur wenige Stunden gefühlt irgendwie online war. Ich glaube, es waren wenige Tage, aber das wurde ja für die ganze Welt eigentlich gesperrt, außer für die USA. Das heißt, man kann diese Technologie auch strategisch einsetzen und vielleicht fällt der EU ja auch noch was ein, um es strategisch nicht einzusetzen. Also, dass wir in Europa einen starken Wettbewerbsnachteil bekommen, weil wir einfach bestimmte Modelle einfach gar nicht mehr nutzen können, die dem gesamten Weltmarkt aber zur Verfügung stehen. Oder nur den USA oder nur China. Das könnte auch kommen. Das ist einfach mal so eine Gegenstimme. Ich kann jetzt noch einmal einen Schlusssatz sagen. Ich denke, am Ende ist es auch die Unternehmenskultur, die entscheiden wird, ob das ganze Thema KI erfolgreich in die Unternehmung eingegliedert werden kann oder nicht.
Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass KI-Einsatz in Unternehmen eigentlich übersetzt heißt, ich habe mir einen ChatGPT-Account geholt. Wenn man jetzt sagt, ich habe hier zugehört, ich habe das alles verstanden, ich fange da jetzt mit an. Also ich will jetzt KI wirklich in mein Unternehmen integrieren. Was ist so dein Rat von Chef zu Chef? Was muss man unbedingt berücksichtigen? Womit sollte man anfangen?
Also die Grundlage, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist definitiv die technologische Basis, dass man irgendwie Guardrails hat und ein System hat, dass man entscheiden kann, wie wird die KI in der Unternehmung eingesetzt. Das ist schon mal sehr wichtig, dass man überhaupt eine Struktur hat für KI.
Okay, zwei.
Ja, und dann, ja, am Ende haben wir das ja eben schon beleuchtet. Ich denke, dass die Kultur geschaffen werden muss, dass KI richtig an der richtigen Stelle eingesetzt wird und auch erlaubt ist, mit KI Sachen zu machen. So, das muss man halt irgendwie, da muss man vertrauen.
Okay. Perfekt, damit sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Nee, nicht eigentlich, wir sind am Ende angekommen.
Und am Ende muss der Mensch immer entscheiden.
Human in the lead. So. Also KI ist keine einfache Software-Einführung, ist ein Führungsthema, ist ein Unternehmenskulturthema. Also ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Es war sehr spannend, mit dir zu sprechen, Basti. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir sind schon am Ende dieses kleinen Webnet-Snacks angekommen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert einfach diesen Kanal. Für noch mehr Wissen schaut im Blog vorbei oder besucht unsere Webinare. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke.
Sehr gut. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge der Webnet-Snacks.
Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.